Neugier. Schlauer werden durch Wissenschaft.
Wir schauen gemeinsam in die Zukunft und sprechen mit Menschen, die diese Zukunft durch ihre Arbeit prägen. Das tun wir Folge für Folge hier im Neugier-Podcast. Schön, dass ihr heute mit dabei seid und uns zuhört. Ich bin Matthias Pascottini und mir gegenüber sitzt heute eine Wissenschaftlerin, die sich mit einem Thema beschäftigt, das ein Schlüsselthema für eine lebenswerte Zukunft ist. Es geht nämlich darum, wie wir in Zukunft genügend Energie aus Quellen gewinnen können, die nachhaltig mit den Ressourcen unseres Planeten in Einklang gebracht werden können. Also kurz, es geht um die Energiewende. Und damit kennt sich Marlene Leudl aus. Herzlich willkommen und danke fürs Mitdabeisein.
Ich sage danke für die Einladung.
Neugier. Schlauer werden durch Wissenschaft. Der Wordrap.
Ich bin
Marlene Leudl, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut Energie, Verkehrs- und Umweltmanagement.
Meine bisherige Berufslaufbahn.
Ich habe als erstes an der FH Joanneum in Kapfenberg Energie, Mobilitäts- und Umweltmanagement studiert. Anschließend habe ich mich im Master auf Energie spezialisiert und bin jetzt seit 2 Jahren wissenschaftliche Mitarbeiterin.
Mein Fachgebiet ist?
Energie und Umwelt.
Das fasziniert mich an meiner Arbeit.
Dass es super abwechslungsreich ist. Also ich bin von verschiedensten Forschungsprojekten im Energie- und Umweltbereich über Marketing, über die Lehre eigentlich überall mit dabei. Und das ist eigentlich genau das, was mir so viel Freude an meinem Job macht.
Ganz naiv gefragt, warum braucht es eine Energiewende überhaupt?
Die Energiewende braucht es in allererster Linie mal deswegen, weil wir gerade mitten in der Klimakrise stecken und die Energie ein wesentlicher Faktor in dieser Klimakrise ist. Es ist nämlich so, dass wir mit unserer gesamten Energie circa 3/4 der Treibhausgase verursachen. Das heißt, wenn wir jetzt vom Energieverbrauch sprechen, dann haben wir einerseits Gebäude, die Energie verbrauchen, haben wir die Industrie, die Energie verbraucht und haben wir den Verkehr, der ganz viel Energie verbraucht. Und die zusammengenommen, plus ein paar Extrapunkte, kommen eben auf ungefähr 3/4 von unserem Treibhausgas-Emissionen. Das heißt, ohne Energiewende kein Ausweg aus der Klimakrise.
Ich kann mir den einen oder anderen Kommentar auf Twitter oder sonst wo vorstellen, der liest hier eine Wissenschaftlerin, ein Wissenschaftler erzählt was über den Klimawandel und es wird mal nicht geglaubt, aus welchem Grund auch immer. Deswegen frage ich noch, auch nochmal grundlegend, besteht denn wissenschaftlich Einigkeit darüber, dass wir dem Klimawandel nur durch größere Umstellungen auch bei der Energiegewinnung und Nutzung halbwegs Herr werden können? Oder gibt es da relevante Zahl an Wissenschaftlerinnen oder Wissenschaftlern, die sagen, ah, alles Panikmache, das geht ja so wie bislang?
Na, da gibt es einen ganz, ganz klaren Konsens, da gibt es keinerlei Zweifel mehr. Ohne die Energiewende werden wir es nicht schaffen und die menschengemachten Treibhausgase, die wir derzeit erzeugen, sind ganz klar dafür verantwortlich, für die Situation, in der wir gerade stecken.
Fangen wir mal beim Ist-Zustand an. Welche Energie erzeugen wir in Österreich denn? Wie viel ist da Kohle, Solarenergie etc.?
Also grundsätzlich ist es so, dass wir in Österreich gerade beim Verbrauch so unterwegs sind, dass wir ca. 2/3 aus fossilen Energieträgern beziehen, die wir natürlich einerseits zum großen Teil auch importieren. Natürlich haben wir einige Quellen, die wir auch selber anzapfen können, aber gerade bei den fossilen Energieträgern sind wir sehr stark abhängig von anderen Ländern. Das haben wir natürlich gerade im Ukraine-Krieg auch schmerzhaft zu spüren bekommen, dass wir da eben auch sehr abhängig sind von anderen Ländern. Jetzt ist es so, okay, 2/3 von unserem Energiebedarf wird eben fossil bereitgestellt und ungefähr 1/3 erneuerbar. Wenn wir jetzt diesem gesamten Energieverbrauch reden, dann ist es so, dass wir da eben nicht nur von Strom reden, das ist immer das Erste, was den Leuten einfällt, sondern dass wir da auch von Wärme und Treibstoffen sprechen. Wenn wir uns jetzt im Gegenzug anschauen, wie es beim Stromverbrauch ausschaut, da steht Österreich vergleichsweise schon gar nicht mehr so schlecht da. Da kommt nämlich ungefähr 80% von unserem Verbrauch bereits aus erneuerbaren Energiequellen. Der große Vorteil, den wir in Österreich haben, ist ganz einfach die Wasserkraft. Die ist eben auch für ungefähr 60% da verantwortlich. Das ist eine super Sache. Dann haben wir noch Windenergie mit ungefähr 10% und erneuerbare Energie beim Strom mit ungefähr 3%. Das heißt, das haben wir schon ganz gut dabei, aber das muss unbedingt noch mehr werden.
Nochmal kurz, um die Basis ganz zu klären, damit keine Fragezeichen offen bleiben. Fossile Energieträger sind?
Fossile Energieträger sind all jene, die nicht erneuerbar sind. Das heißt, die wachsen nicht nach. Das heißt, Kohle, Erdgas, Erdöl.
Dementsprechend bleibt uns der Wind, das Wasser, die Sonne als nachhaltige.
Auch die Biomasse gehört noch damit dazu. die wächst ja nach. Das heißt, deswegen ist sie auch mit den erneuerbaren Energieträgern mit aufzunehmen. Und die Erdwärme wäre auch noch ein Punkt.
Nächste ganz naive Frage. Biomasse ist was?
Biomasse ist bei uns in erster Linie Holz. Das heißt, wir wissen alle, Holz wächst nach, aber nur unter nachhaltigen Bedingungen. Das heißt, man muss auch wieder so viel nachpflanzen, wie man den Wald auch entnimmt. Dann spricht man von erneuerbar.
Warum gibt es denn bei uns einen Unterschied zwischen Stromerzeugung und Stromverbrauch? Da schauen ja die Statistiken ganz unterschiedlich aus, je nachdem, woher das kommt. Exportieren wir und importieren wir so viel?
Ja, wir exportieren und importieren auch. Es ist ja natürlich so, dass wir nicht immer dann dieselbe Menge Strom erzeugen, wie wir gerade brauchen. Manchmal, wenn gerade die Sonne scheint oder der Wind stark geht, dann haben wir einen Überschuss. Und den Überschuss müssen wir ja auch irgendwie wieder loswerden. Das heißt, dann können wir Strom exportieren. Und in anderen Fällen, zum Beispiel jetzt im Winter, die Sonne scheint nicht, es schneit, Wind geht vielleicht auch keiner, dann müssen wir auch Strom importieren. Wichtig ist dabei immer, dass es immer ein Gleichgewicht geben muss zwischen Verbrauch und Erzeugung. Wenn wir dieses Gleichgewicht nämlich nicht haben, dann kommt es zu Frequenzschwankungen im Netz und dann könnte man im schlechtesten Fall einen Stromausfall haben.
Das heißt ja aber auch, wenn wir importieren und ein Land sind, das sich zum Beispiel immer total rühmt, dass es bei uns keine Atomkraftwerke gibt und rund um uns herum in Europa gibt es ja durchaus viele, gut möglich, dass wir auch Atomstrom importieren.
Absolut. Also gerade nachdem die Atomkraftwerke auch so nahe an der Grenze sind, ist das durchaus auch Realität bis zu einem gewissen Grad. Das werden wir wahrscheinlich auch in absehbarer Zeit nicht komplett wegbringen.
Wie?
Ja, grundsätzlich, wenn ich Strom einkaufe, auch als Privatverbraucher, dann bekomme ich eine Stromrechnung am Ende des Monats. Und da ist auch aufgeschlüsselt, woher mein Strom kommt. Das ist de facto eine Rechensumme. Das ist de facto so, je nachdem, welchen Stromanbieter ich habe, hat der einen gewissen Kraftwerkspark, aus dem er den Strom bezieht und dann kann er halt prozentuell sagen, wo was herkommt. De facto hat der Strom natürlich kein Mascherl. Das heißt, ich beziehe im Endeffekt natürlich den Strommix in Österreich. Das ist physikalisch auch nicht anders möglich, außer ich habe eine Photovoltaikanlage am Dach. Aber de facto ist es so, ich bekomme das, was im Stromnetz ist. Das heißt, ist jetzt aber keine Ausrede, keinen Ökostrom zu beziehen, denn die Förderung von Ökostrom ist natürlich ganz wichtig, wenn wir die Energiewende schaffen wollen.
Das heißt, wenn ich bei meiner Stromrechnung oder bei meinem Stromanbieter sage, ich möchte diesen Ökotarif, zahle die paar Euro mehr im Monat, dann ist es ja auch ein Bekenntnis dazu, dass ich das möchte. Und wenn das mehrere Leute machen, werden die Menschen auch wissen, in welche Richtung sie handeln sollen.
Genau, so ist es. Und das ist für viele Menschen auch einer der, wie soll man sagen, einfachsten Schritte, um einen kleinen Beitrag zu leisten.
Wir haben die Zahlen am Anfang gehört, was unseren Stromverbrauch betrifft und wir haben doch noch einen großen Anteil an fossiler Energie, die wir nutzen. Wie verändern sich da denn die Zahlen in den vergangenen Jahren? Gibt es da einen Trend hin zu einer nachhaltigeren Energienutzung?
Absolut. Also man sieht ganz deutlich, es wird ausgebaut. Es wird gerade in Photovoltaik momentan super ausgebaut, auch in der Windkraft. Es wird überall ausgebaut. Das Problem ist nur, es geht alles nicht schnell genug. Österreich hat sich ja das ambitionierte Ziel gesetzt, bis 2040 klimaneutral zu werden. Natürlich müssen wir da noch mehr machen. Das haben wir jetzt noch nicht dort, wo wir hingehören im Endeffekt. Gibt es noch viel mehr zum Ausbauen. Aber man sieht zumindest mal einen langsamen Trend in die richtige Richtung. Problem ist allerdings auch, teilweise kommen wir mit dem Ausbau oder kommen die Facharbeiter mit dem Ausbau nicht mehr hinterher. Gerade bei der Photovoltaik sieht man momentan teilweise wahnsinnig lange Wartezeiten, weil die Kapazitäten dafür momentan einfach nicht gegeben sind.
Und man liest auch immer wieder, dass wenn jemand Photovoltaik am Dach hat und gern was einspeisen möchte ins Stromnetz, ihm das teilweise auch untersagt wird, weil das Netz das momentan nicht aushält.
Genau, das ist eine weitere Hürde im Ausbau, ist ganz einfach das Stromnetz. Das heißt, da sind die Netzbetreiber in der Verantwortung, dass das Stromnetz ausgebaut wird, damit die Energiewende nicht am Stromnetz scheitert. Und sie kann auch im Endeffekt nicht am Stromnetz scheitern, weil sie ist nicht verhandelbar. Wir brauchen die Energiewende. Das heißt, die Netzbetreiber sind in der Verantwortung, das auszubauen. Und das wurde in den letzten Jahren auch zu wenig gemacht.
Auch in Anbetracht dessen, dass wahrscheinlich in Zukunft gerade dieses Thema Strom ja noch zentraler werden dürfte, wenn alle unsere Autos nicht mehr betankt werden mit Diesel, Benzin oder sonst was, sondern wir Elektroautos fahren, wird auch der Strombedarf massiv steigen, oder?
Ja, der Strombedarf wird auf alle Fälle steigen. Das liegt aber nicht nur an der Mobilität. Im Endeffekt ist es auch so, dass wir gerade auch in der Industrie schauen müssen, dass wir alle Prozesse, die wir irgendwie elektrifizieren können, auch elektrifizieren. Das wäre mal Schritt Nummer eins sozusagen. In der Mobilität ist es so, ja, Elektrifizierung gerade bei den PKWs ist absolut notwendig. Wichtig ist allerdings, dass wir insgesamt auch eine Mobilitätswende herbeiführen. Energiewende geht nicht ohne Mobilitätswende. Und das heißt, dass wir nicht einfach alle Autos eins zu eins durch Elektro-PKWs ersetzen. Das wäre wirklich nicht zielführend, sondern dass man generell die Leute mehr auf die Öffis bringt, mehr zur aktiven Mobilität bringt. Das heißt auch mehr Radfahren, mehr zu Fuß gehen, gerade bei kurzen Strecken. Und dass eben auch die Öffis elektrifiziert werden. Und auch wenn wir auf Elektroautos umsteigen, ist es super wichtig, dass die Elektroautos jetzt keine riesen SUVs sind, so wie wir sie gerade in großer Vielzahl in den Städten sehen, sondern dass die Autos auch klein und möglichst effizient sind. Damit hat man nämlich dann auch zwei Fliegen mit einer Klappe, weniger Platzverbrauch für Autos, also weniger Flächenversiegelung, mehr Möglichkeiten für Begrünung in der Stadt. Das heißt, das geht alles wirklich Hand in Hand.
Da hört man auch durch, dass wahrscheinlich das, was gewisse Generationen unter einer Bequemlichkeit verstehen, das heißt zu jeder Zeit mit meinem Auto, das auf alle Fälle groß genug ist, wo ich noch Arbeitskollegen mitnehmen kann oder sonst wen, überall hinzukommen. Von dieser Bequemlichkeit müssen wir wahrscheinlich ein bisschen abrücken, damit das Werkel in Zukunft noch funktioniert.
Ja, wenn die Leute wenigstens ihre Kollegen mitnehmen würden, wären wir ja eh schon besser unterwegs. Ja, de facto, es ist ganz einfach so, wir werden die Energiewende nicht schaffen, nur mit Technik und nur mit Freiwilligkeit. Das wird es nicht spielen.
Von Politikerinnen und Politikern ja gern eingeredet, dass sie an die Technologie glauben.
Das ist eine Tatsache und natürlich brauchen wir die Technologie. Es braucht aber auch ein größeres Umdenken. Und natürlich ist es für die Politik sehr bequem, diese Art von, ja, es gibt den Begriff Scheinklimaschutz zu betreiben. Natürlich ist es populärer unter den Leuten, weil im Endeffekt, wir sind alle Gewohnheitstiere, es ist natürlich bequem, wenn wir halt immer mit unserem Auto überall hin können und wenn die Familie gleich zwei Autos hat und jeder zu jeder Zeit das Auto verfügbar hat. Das wird es aber nicht spielen, wenn wir da irgendwie wieder raus wollen im Endeffekt. Das heißt, wie gesagt, öffentliche Verkehrsmittel, aktive Mobilität, wenn wir ein Auto brauchen, Carsharing, gerade in den Ballungsräumen ist das ein wesentlicher Punkt. Ja, das wird nicht ganz einfach werden, aber notwendig und da braucht es halt auch wirklich die Politik, die dahinter steht und da sind wiederum auch die Leute gefordert, dass sie auch eine Politik wählen und eine Politik unterstützen, die genau das möglich macht.
Was sind denn die größten Herausforderungen beim Umbau dieses Energiesystems?
Ja, die drei größten Punkte sind die Industrie, die Gebäude und die Mobilität. Mobilität haben wir jetzt schon besprochen. In der Industrie ist es eben so, da ist ein riesen Energiebedarf gegeben. Das heißt, da ist es in erster Linie mal ganz wichtig, dass man den Energiebedarf so weit wie möglich reduziert, dass man da Energieeffizienzmaßnahmen setzt, damit eben der Energieverbrauch geringer wird. Dann können wir darüber reden, dass wir eben auch elektrifizieren, wo es geht. Und dann gibt es aber ein paar Prozesse, wo wir nicht elektrifizieren können. Und da wird dann Wasserstoff etc. eine größere Rolle spielen. Bei den Gebäuden auch ganz wichtig, zuerst einmal sanieren. Da ist Österreich leider auch ziemlich im Rückstand. Das heißt, da müssen wir aufholen, da müssen wir schneller werden, da müssen wir mehr sanieren pro Jahr, die Sanierungsraten einfach steigern. Weil je besser saniert das Haus ist, desto weniger Energie muss ich überhaupt erst reinstecken. Wenn ich dann dieses Gebäude saniert habe, dann ist zum Beispiel eine Wärmepumpe eine gute Option. Wobei, wie gesagt, immer erst die Hülle und dann die Fülle, lernt man bei uns auch. Das heißt, immer zuerst sanieren und dann das Wärmesystem anschauen. Wenn ich jetzt sage, okay, wir haben jetzt super viel elektrifiziert, dann brauche ich einerseits natürlich die Energiequellen dazu. Das heißt eben, wir müssen unbedingt Wind ausbauen, Solar ausbauen, Wasserkraft, alles, was irgendwie geht. Problem an der Sache ist natürlich, dass es immer noch Bundesländer gibt, die glauben, sie brauchen keine Windkraft. Das ist super kontraproduktiv, das wird es auch nicht spielen auf lange Zeit, weil im Endeffekt muss Österreich da als Ganzes zusammenhelfen. Da braucht es wirklich auch eine Politik gewissermaßen von oben, die wirklich dem ganzen Land vorschreibt, wie und wo auszubauen ist. Und wenn wir dann ausgebaut haben, beziehungsweise während dem Ausbau, ist natürlich auch die Frage, ja, wie gehen wir mit den Schwankungen um? Weil, das wissen wir auch, erneuerbare Energie ist leider nicht jederzeit verfügbar. Bei der Wasserkraft ist es noch relativ stabil. Bei Sonne und Wind haben wir da ein bisschen ein Problem, weil wir wissen es eh, dann ist es mal bewölkt, haben wir keine Photovoltaik-Erzeugung etc. Das heißt, im Endeffekt brauchen wir zusätzlich auch noch Speichermöglichkeiten und das wird auch ein weiterer wesentlicher Punkt im Ausbau.
Und Speicher sind auch so ein Thema, wo die Entwicklung durchaus noch ein bisschen Tempo gewinnen kann, weil wenn man sich die Preise und so weiter anschaut für Speicher, da muss noch was passieren, oder?
Ja, auf alle Fälle. Aber das passiert auch schon. Also man merkt schon, dass also wenn wir jetzt in erster Linie mal von Batteriespeichern reden, da merkt man schon, dass die Preise schon am Fallen sind. Das heißt, da tut sich auch schon einiges. Es werden auch weitere Speichertechnologien entwickelt. Und natürlich in Österreich, die Pumpspeicherkraftwerke werden auch weiterhin eine wesentliche Rolle spielen. Was auch dazu kommen wird, ist, je mehr Elektroautos wir haben, desto mehr können wir die auch als Speicher nutzen. Da kommt dann bidirektionales Laden ins Spiel. Das ist momentan zwar theoretisch schon möglich, ist aber von der Gesetzgebung und von den Garantiebedingungen noch nicht ganz abgedeckt. Das heißt aber, zukünftig könnte man unsere Elektroautos tagsüber laden, wenn zum Beispiel die Sonne scheint, und am Abend am Haus anstecken und so quasi aus diesem Speicher wieder Energie für unser Haus beziehen. Das wäre natürlich super Zukunftsszenario. Zusätzlich wird es natürlich aber auch Speicher in Form von Wasserstoff brauchen. Das heißt, immer dann, wenn wir gerade einen großen Überschuss produzieren, dass wir eben dann auch Wasserstoff mit dem erneuerbaren Strom produzieren, um eben auch noch eine weitere Speichermöglichkeit zu schaffen. Grundsätzlich lässt sich halt eben sagen, es gibt nicht die eine Wunderlösung auch bei den Speichern, sondern es wird halt viele verschiedene Möglichkeiten brauchen, die dann für die individuellen Einsatzgebiete ideal sind.
Oft fällt das Argument, es ist ja egal, was wir in Österreich da machen, solange die großen Staaten dieser Welt nichts tun. Was ist da dran?
Grundsätzlich einmal, natürlich werden wir in Österreich das Problem nicht alleine lösen. Das ist auch logisch. Der Punkt ist, wir sollten das auch nicht als Ausrede verwenden. Weil Österreich ist ein sehr reiches Land. Wir sind in vielen Sektoren gut mit dabei. Wir haben ausgezeichnete Forschung, wir haben ausgezeichnete Technologien. Wesentlich ist, dass Österreich eigentlich eine Vorreiterrolle übernehmen soll. Und das probieren wir ja grundsätzlich auch zu gewissen Teilen. Wir haben uns ja auch das Ziel gesetzt, bis 2040 klimaneutral zu sein. Und daran sollten wir auch unbedingt festhalten. Weil es ist einfach so, wenn wir vorziehen und anderen Ländern dann auch als Vorbild dienen, dann kann das für alle eigentlich nur positiv sein. Und im Endeffekt haben wir ein globales Problem, das heißt, wir brauchen eine globale Lösung und da kann sich halt auch keiner rausnehmen. Das heißt, wir können auch nicht sagen, ja, wir Österreicher, ja, wir sind so ein kleines Land und wir brauchen da nicht mithelfen. Das betrifft uns genauso wie alle anderen, das heißt, wir müssen auch an vorderster Front damit dabei sein und wir haben da auch gute Chancen für das.
Wie ist es denn in anderen Staaten? Wie stehen wir in Relation zu ihnen da, auch was den Umbau des Energiesektors betrifft?
Kommt immer darauf an, mit wem wir uns vergleichen. Ich würde sagen, global betrachtet schaut es nicht so schlecht aus. In der EU gibt es definitiv noch ein paar Länder, die uns voraus sind, Norwegen zum Beispiel. Da können wir uns noch das eine oder andere abschauen.
Was kann ich denn als Einzelperson tun, um diesen Wandel mitzugehen, voranzutreiben, vielleicht auch auf eine Art und Weise vorauszugehen?
Im eigenen Bereich kann man natürlich ganz viel machen, ganz viel schaffen. Einerseits kann ich mir eine Photovoltaikanlage auf mein Dach geben, wenn es eben das aktuelle Stromnetz zulässt. Ich kann auf erneuerbare Energieträger auch bei der Heizung setzen. Das heißt, ich kann eben auf eine Wärmepumpe umstellen, mein Haus sanieren, schauen, dass ich meine kurzen Wege vielleicht doch mit dem Fahrrad oder zu Fuß zurücklege, sofern ich fit genug für das bin, sofern ich die Möglichkeiten habe. Natürlich auch mehr die Öffis nutzen, regional einkaufen, weniger Fleisch essen. Es gibt wirklich ganz, ganz vieles, was man tun kann im eigenen Bereich, um eben auch Energie irgendwo einzusparen. Wesentlich ist eben auch, dass wir die wirklich große Veränderung auch nicht alleine bewerkstelligen werden. Darum ist es auch wichtig, auch wenn man davon überzeugt ist, auch anderen davon zu erzählen und anderen vielleicht auch damit zu helfen. Plus eben auch ganz wichtig, sich dafür auch zu engagieren. Das heißt eben auch in der Politik sich in eine Richtung zu bewegen beziehungsweise unbedingt wählen zu gehen und auch das zu wählen, was uns in Richtung Energiewende auch weiterbringt.
Ich habe auch gelesen, dass es Untersuchungen gibt, die belegen, dass wenn irgendwo eine Photovoltaikanlage auf einem Dach installiert wird, überproportional viele Photovoltaikanlagen im Umkreis davon entstehen in der Zeit darauf. Also anscheinend hat das eine gewisse Herdenwirkung, die man auslösen kann.
Das kann ich mir gut vorstellen. Also wenn wir etwas sehen und wenn uns das gefällt, dann gibt es auch immer einen gewissen Nachahmungseffekt. Und das ist natürlich super. Je mehr, desto besser in diesem Fall.
Wie würden Sie denn die Verantwortung verteilt sehen? Viele sagen, ja, das soll einmal die Politik Regeln machen, soll mal dies und jener was machen. Dann gibt es wieder andere Bereiche, die sagen, na, wir werden aktiv, wir schauen, dass wir vorangehen. Haben wir alle gleichmäßig Verantwortung? Wie schaut es da aus?
Ich bin der Meinung, dass wir alle Verantwortung tragen. Für mich wäre es allerdings wirklich ganz, ganz wichtig, wenn wirklich von der Politik ein starkes Zeichen für das kommen würde. Weil so macht halt jeder so ein bisschen seinen Teil und jeder wartet ein bisschen ab und schaut, was passiert. Im Endeffekt braucht es da eigentlich eine Gleichzeitigkeit. Also einerseits, dass halt die Bevölkerung sagt, wir machen was und wir sparen ein und dass andererseits aber die Politik auch aktiv wird und sagt, so, das machen wir jetzt, wir brauchen ein Klimaschutzgesetz und so werden wir das aufbauen. Und dass es eben auch global betrachtet zum Beispiel eine World Climate Organization geben müsste, die genauso viel Macht hat wie die World Trade Organization. Das ist natürlich nicht so einfach, aber sonst kocht halt jeder sein eigenes Süppchen und es geht nichts weiter.
Wichtig, wenn man sich verändert, ist glaube ich, zu wissen, wie mein Ist-Zustand ist. Ein Ist-Zustand, mit dem Sie sich auch beschäftigt haben in Ihrer preisgekrönten Masterarbeit. Und da ist es darum gegangen, zu erheben, wie die Klimabilanz eines Unternehmens, der Obersteirischen Molkerei, ausschaut. Wie war dieser Prozess? Was kann man sich darunter vorstellen?
Im Allgemeinen ist es für Unternehmen jetzt immer wichtiger zu wissen, eben, wie ist mein Ist-Stand, wie schaut es eigentlich aus bei mir im Unternehmen. Allgemein, bevor man sowas angeht, muss man sich immer mal überlegen, okay, was ist eigentlich mein Scope, also mein Rahmen von einer Erhebung. Das heißt, ich kann mir entweder so quasi den kleinsten Rahmen anschauen, also wirklich nur innerhalb vom Unternehmen, was da passiert, oder ich kann das Ganze aufweiten und halt auch die Energie mitnehmen, die ich zukaufe, oder dann im weitesten Sinne alles, was so quasi ein Vorkette passiert, also alle meine Lieferanten und dann auch noch die Distribution und das Ende vom Produktlebenszyklus. Das heißt, da gibt es verschiedene Rahmenbedingungen, die man sich da auswählen kann. Das ist einmal das Erste, was man sich anschauen muss, dass so quasi den Rahmen abstecken. Und dann schaut man sich an, okay, woher kommt meine Energie, was für Energieträger verwende ich? Und dann kann man eben auch sagen, okay, wir schauen uns das ganze Unternehmen an, wie viel Energie wird da verbraucht, was wird da an CO2 ausgestoßen. Das funktioniert grundsätzlich so, ich nehme jetzt zum Beispiel meine Gasmenge her, die ich in diesem Jahr verbraucht habe. Für dieses Gas gibt es sogenannte CO2-Emissionsfaktoren, die werden auch vom Umweltbundesamt veröffentlicht, die kann man dann nachschauen und wenn man die so quasi multipliziert mit diesem Energieverbrauch, dann bekommt man so quasi den CO2-Ausstoß von dem Ganzen raus. Man kann natürlich in weiterer Folge noch weiter in die Tiefe gehen und kann sich auch auf Abteilungsebene bzw. auf Produktebene so einen CO2-Ausstoß anschauen. Je detaillierter das Ganze wird, desto schwieriger wird es allerdings auch.
Und wie groß ist der Aha-Effekt, wenn man dann diese Bilanz im Endeffekt hat? Wie haben Sie das wahrgenommen bei Ihrem Projekt?
Es ist ein durchaus großer Aha-Effekt, gerade bei der Molkerei, weil man dann einmal auch vor Augen geführt bekommt, wie riesig die Auswirkungen eigentlich von der Vorkette, nämlich von der Milchkuhhaltung eigentlich ist. Da ist so quasi in der Produktion dann schon fast verschwindend gering, wenn ich mir anschaue, wie viel eigentlich die Kühe an sich so quasi produzieren.
Ah ja, da spielt ja natürlich dann auch Futtermittel mit rein und so weiter. Genau. Eine Kuh trinkt viel im Laufe ihres Lebens.
Sie produziert auch selbst viele Emissionen. Mhm. Methanausstoß ist natürlich auch ein Thema. Genau.
Seitdem produzieren Sie Hafermilch. Nein, das weiß ich nicht. Wie optimistisch sind Sie denn, dass wir diese Wende hinkriegen?
Sagen wir mal so, im Moment bei dem derzeitigen Fahrplan von der Politik eher pessimistisch. Es ist aber noch nicht zu spät und es ist auch damit überhaupt nicht gesagt, dass wir jetzt die Flinte ins Korn werfen sollten. Wesentlich ist, dass innerhalb der nächsten, sagen wir mal, 1 bis 2 Jahre ein wesentliches Umdenken stattfinden müsste. Wir haben ja gesagt, bis 2040 klimaneutral. Bis 2030 Strom bilanziell nur mehr aus erneuerbaren Energiequellen. Das bis 2030 mit dem Strom, das bringen wir möglicherweise hin, aber nur, wenn wir jetzt wirklich Gas geben. Und auch das mit 2040 funktioniert nur dann, wenn wir jetzt aufholen. Weil eigentlich müssten unsere Emissionen in Österreich bereits seit 2020 sinken. Das tun sie aber nicht. Sind zwar in 2020 einmal kurz gesunken, wir wissen aber auch, dass Corona daran schuld war. Und danach sind sie wieder fleißig gestiegen. Das heißt, im Endeffekt brauchen wir jetzt eigentlich eine Kehrtwende, damit sich das irgendwie noch ausgeht.
Wie behalten Sie diesen Funken Optimismus, dass es eben vielleicht doch gehen kann?
Ich glaube, das liegt auch ganz stark an meiner Arbeit, muss ich ehrlich sagen. Ich arbeite halt in einem Umfeld mit vielen Forscherinnen und Forschern im Bereich Energie, Mobilität und natürlich auch Umwelt. Und wir haben auch viele interessante Forschungsprojekte in dem Teil, wo sich echt was tut und wo man das Gefühl hat, ja, es geht was weiter und das ist super interessant. Ein Beispielprojekt ist PVVERG, mit dem wir uns gerade beschäftigen, wo wir einfach Flächen für alternative Photovoltaikanlagen in der Steiermark suchen. Das heißt, dass wir eben nicht nur die Dachflächen haben, weil die werden nicht ausreichen, und nicht nur Freiflächen zustellen, weil das ist für die Biodiversität vielleicht auch nicht das Allerbeste, sondern eben auch zusätzlich Parkplätze überdachen mit Photovoltaik oder auch in den Fassaden integrieren können oder auch in Lärmschutzwände, das heißt, wo wirklich Innovation da ist und wo wirklich was passiert und wo es wirklich auch ein Potenzial gibt. Und das macht mich optimistisch.
Wie ausgegoren sind denn diese Konzepte schon, wo man noch was nutzen kann? Können wir da im übernächsten Jahr mit Umbau beginnen? Sollte Geld da sein?
Theoretisch schon. Also es gibt ja auch schon viele Beispielprojekte. Eins, was mir besonders gut gefällt, ist bei der Sonnentherme Lutzensburg. Die haben einen riesigen Parkplatz und die haben jetzt den gesamten Parkplatz mit Photovoltaik-Carports überdacht. Super Aktion. Die nutzen den Strom in der Therme, die Gäste stehen unter Dach, also das gibt es alles schon. Es gibt auch fassadenintegrierte PV, gibt es genauso. Bei den Lärmschutzwänden gibt es auch schon erste Pilotprojekte, das heißt, da sind wir noch nicht ganz so mit dabei. Oder auch Floating-PV-Anlagen, also PV-Anlagen auf künstlichen Gewässern, haben wir auch schon ein paar besichtigt und auch bei einem anderen Projekt mit der Drohne beflogen und ausgemessen, gibt es alles schon. Müsste eben nur noch weiter forciert werden.
Das gibt es auf diesen Schotterteichen immer wieder, genau. Die sonst nur brach in der Landschaft liegen würden, neben irgendwelchen Schotterwerken. Spannend. Ich hätte gerne noch mehr so Mutmacher. Ich finde, das macht Freude. Man geht ein bisschen positiv mit diesem Thema in die Zukunft. Haben Sie noch was auf Lager?
Ja, ein weiteres Projekt, an dem wir gerade arbeiten, das heißt Cofix. Da arbeiten wir gerade mit dem Wirtschaftshof Leoben zusammen, die ihren Fuhrpark umstellen wollen auf erneuerbare Antriebe. Das heißt, wir schauen uns gerade an, okay, wie viel Energie wird da gerade verbraucht? Wie könnte man das umstellen? Braucht es da Elektro? Braucht es da Wasserstoff? Das heißt, auch ein weiteres zukunftsweisendes Projekt, das man dann hoffentlich auch auf andere Gemeinden auch umlegen kann.
Wenn jemand sagt, dieses Thema, das reizt mich, ich möchte mich da auch beruflich irgendwann einmal voll reinhängen und auch bei solchen Projekten mit dabei sein, wie oder wer ist richtig, um bei euch auch zu studieren?
Unbedingt. Also Energiemobilitäts- und Umweltmanagement ist einfach eins der Zukunftsthemen im Endeffekt. Und wir freuen uns über alle, die mithelfen und die mit dabei sind und die halt bei uns studieren wollen und die eine Motivation für das mitbringen. Und natürlich braucht man nicht nur Leute, die das studieren, sondern auch Leute, die eben auch zusätzlich in der Praxis auch mit anpacken. Gerade eben Elektrotechniker, die Photovoltaikanlagen montieren etc. braucht es auch ganz dringend in diesem Bereich.
Welche Eigenschaften oder Fähigkeiten braucht man, um gut zu sein in dem, was ihr macht?
Es gibt eigentlich nicht die eine Fähigkeit. Ich würde sagen, wenn man vernetztes Denken mitbringt und über den Tellerrand hinausschauen kann, ist das auf alle Fälle ein großer Vorteil. Aber wir brauchen da Leute, die sich mit der Mathematik auskennen, die sich mit der Physik auskennen, aber auch Leute mit Geschäftssinn dahinter, weil die beste Idee hilft nichts, wenn ich sie nicht gut vermarkten kann. Leute, die mit der Gesellschaftsforschung zu tun haben, also die Leute motivieren können. Es braucht eigentlich alle in diesem Bereich.
Wir packen Infos dazu gerne in die Shownotes, falls jemand da noch tiefer eintauchen möchte. Und damit kommen wir zu einer ganz wichtigen Frage, die wir uns zum Schluss unserer Folgen immer stellen. Und zwar, warum Wissenschaft und Forschung auf diesem Fachgebiet wichtig ist.
Neugier. Schlauer werden durch Wissenschaft. Und wozu das alles?
Es ist einfach super wichtig für unsere Zukunft und für die Zukunft der Generationen, die nach uns kommen, dass wir diese Klimakrise in den Griff bekommen und damit wir eine sichere, gerechte und eine lebenswerte Zukunft für uns alle schaffen können.
Vielen herzlichen Dank fürs Kommen und vielen herzlichen Dank fürs Teilen der Fakten und des Optimismus, Marlene Leudl.
Danke.
Und danke auch euch fürs mit dabei sein und zuhören. Für alle, die weiterhören möchten und an Klimaschutzthemen interessiert sind, haben wir auch einen Alumni-Podcast, den wir empfehlen können. Bei uns bei Lebensgeschichten und Studiensachen gibt es eine Folge mit Lara Köck, die setzt sich politisch für dieses Thema ein und erzählt uns, wie sie zu diesem Beruf gekommen ist und warum er sie erfüllt. Gerne auch dort reinhören und wir hören uns gern zur nächsten Folge des Neugier-Podcasts wieder. Bis dahin, werdet schlauer und bleibt neugierig. Ciao.
Neugier. Schlauer werden durch Wissenschaft.